Am Tag des Hutes geht's bei uns heute natürlich auch um die Entlassung des Mannes mit der Mütze, Steffen Baumgart, beim HSV. Aber vor allem geht's um die Woche der Wahrheit bei Bayern München und unter anderem die Frage, ob es Leon Goretzka gelingen kann, nochmal seinen Hut in den Ring zu werfen.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und vor allem mit unserem heutigen Gast, Heiko Nitterer, Chefreporter bei Bild. Hallo Heiko.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du Zeit hast und ein bisschen mit mir über die Woche der Wahrheit bei Bayern sprechen willst. Aber ich kann dir vorher eine Sache nicht ersparen. Du berichtest normalerweise ja über Bayern und die Nationalmannschaft, aber du hast auch ein Faible für Werder Bremen. Wie kommt das?
Naja, ich bin Bremer, deswegen bin ich natürlich mit Werder aufgewachsen und von daher beobachte ich natürlich da immer noch sehr intensiv, was da im Norden passiert.
Die Niederlage vom Wochenende hast du verschmerzt?
Niederlagen sind nie einfach zu verschmerzen, aber bei Werder ist man es ja leider gewohnt, dass auch ab und zu mal eine Niederlage kommt. Also von daher, ja.
0:1 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Als Werder-Fan, wie viel Schadenfreude empfindest du denn gerade, wenn du die aktuelle Situation beim HSV dir anguckst, die Entlassung von Steffen Baumgart nach dem 2:2 gegen Schalke?
Ja, das ist ja eigentlich als Bremer immer das, was einem noch immer ein bisschen oben hält, dass es dem anderen Verein da oben noch deutlich schlechter geht. Ja, Schadenfreude ist der falsche Ausdruck. Ehrlich gesagt leidet man da fast ein bisschen mit mittlerweile, weil mittlerweile haben wir lang genug aufs Nordderby gewartet. Das dürfte jetzt irgendwann mal wieder kommen. Wir mussten ja extra in die zweite Liga runterkommen, damit es das zwischendurch mal gibt. Ja, aber ist natürlich eine seltsame Situation. Also ich dachte, dass Steffen Baumgart wirklich passt endlich mal, dass das ein Trainer ist, der zum HSV gut passt mit seiner Art, er kennt den Club und so weiter, er kann die Fans motivieren und mitnehmen. Dass das jetzt nicht funktioniert hat, wundert mich. Aber beim HSV wundert einem ja eigentlich auch schon seit längerem nicht mehr viel.
Ist die große Frage, ob es überhaupt einen Trainer gibt, der da wirklich dann das bringen kann, was der HSV sich wünscht, nämlich den Aufstieg, und der da auch wirklich funktioniert. Jetzt soll Co-Trainer Merlin Polzin erstmal wieder übernehmen und dann wird nebenbei gesucht, wer es denn sein könnte. 150 Namen ungefähr sind in der Verlosung, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, was Stefan Kunz da gesagt hat. Aber wer könnte es denn oder wer sollte es denn aus deiner Sicht werden? Hast du einen Tipp für den HSV, wen man holen könnte? Felix Magath soll ja auch im Gespräch sein. Da kennt ihr bei Werder ja auch, könnt ihr auch was von singen.
Ja, den Namen wollte ich gerade sagen, jetzt hast du mir vorweggenommen. Eigentlich muss man ja fast sagen, sie haben alles durchprobiert. Also alle Arten von Trainern, jung, alt, erfahren, unerfahren, Taktikfüchse, was weiß ich, Laptop-Trainer, Emotionstrainer wie Baumgart. Also man weiß nicht, was da noch kommen soll. Und von daher würde ich sagen, vielleicht versucht man es mal mit Felix Magath. Vielleicht kriegt das hin.
Der Investor Klaus-Michael Kühne würde sich sicherlich freuen, weil der bringt den ja immer wieder ins Gespräch. Wenn da irgendwas beim HSV sich wieder verändert, dann kommt der mit dem Vorschlag. Magath wollte ihn ja auch schon mal in den Vorstand reinlotsen. Also die Fans hätten gerne Ruud van Nistelrooy. Hältst du das für realistisch?
Wäre ein spannender Name, muss ich sagen. Hat er jetzt gerade bei Manchester United ein paar Spiele Erfolg gehabt. Ich glaube aber fast, dass ihm der HSV zweite Liga der Nummer fast zu klein ist. Also ich glaube, dass er da eher jemand ist, der in der englischen Premier League vielleicht jetzt ein bisschen schielt, dass da irgendwann ein Posten frei wird und er da eine Chance bekommt. Also ich kann mir ehrlich gesagt HSV und Van Nistelrooy nicht ganz vorstellen.
Vor allen Dingen, er hat ja auch vor ungefähr einem Jahr mal erzählt, dass seine Spielerzeit beim HSV eigentlich auch einer der größten Fehler seines Lebens war, was jetzt nicht unbedingt am HSV lag, aber er hat dann auch eher gesagt, ich hätte Real Madrid zu diesem Zeitpunkt nicht verlassen sollen. Und da ist er ja dann zum HSV gegangen, nicht sonderlich lange geblieben, aber hat er ja doch einen gewissen Impact zumindest. Aber für seine Karriere, meinte er, wäre nicht so förderlich gewesen. Wäre für die Trainerkarriere sicherlich auch nicht.
Ja, das ist eben die Frage. Also das ist ja so ein bisschen der Running Gag auch im Norden, dass der HSV schon so jede Trainerkarriere zerstört hat. Also fast keiner, der da auf dem heißen Stuhl saß, ist ja danach wirklich noch durchgestartet als Trainer, sondern eher in die andere Richtung. Also von daher muss man sich das, glaube ich, sehr genau überlegen, ob man das macht beim HSV. Es scheint, ohne dass ich da jetzt wirklich totales Insiderwissen habe, ein schwieriges Trainerpflaster zu sein.
Das glaube ich auch. Stefan Kunz hat es auf jeden Fall gesagt, er wird es nicht machen. Er wäre nicht Vorstand geworden, wenn er noch Ambitionen hätte, überhaupt sich dieses Traineramt zuzumuten, und dann wahrscheinlich schon gar nicht beim HSV. Mehr zu dem Thema kriegt ihr auf jeden Fall morgen an dieser Stelle hier im Fieberpitch Podcast. Der Kollege Max Ropers wird sich dann, Stand jetzt zumindest, so die Planung mit dem Thema HSV und dem neuen Trainer oder den möglichen neuen Trainern auseinandersetzen. Bei uns geht's heute mindestens eine Etage höher. Wir sprechen über die Bayern und die Woche der Wahrheit.
Das Thema des Tages.
Ja, die Woche der Wahrheit. Dienstag zu Hause Paris Saint-Germain, Samstag auswärts Borussia Dortmund und nächsten Dienstag dann der Pokalhit zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Nach dem klaren Sieg am Ende gegen Augsburg, was hast du gesehen, was dir was über die Chancen der Bayern in dieser Woche der Wahrheit verrät?
Ja, es ist ehrlich gesagt relativ schwierig, jetzt aus den letzten Spielen da so viel zu lesen. Wir wissen halt alle, das waren jetzt zuletzt nicht die ganz großen Krachergegner. Von daher wird das schon sehr, sehr spannend, was jetzt die Woche passiert. Und es ist tatsächlich jetzt die Woche, wo es drauf ankommt. Gerade weil man ja eben in den letzten Topspielen, wir erinnern uns ja alle an Barcelona und an Aston Villa, eben nicht performt hat, eher im Gegenteil. Und von daher wird es jetzt eben darauf ankommen, dass man endlich mal auch mal zeigt, man kann gegen die Großen auch gewinnen. Was man gesehen hat in den letzten Wochen, ist tatsächlich so eine leichte Abkehr von diesem Hurra-Fußball. Wir haben das ja dann nach Barcelona Hurra-Kiri-Fußball genannt, weil es halt mit Hurra nach vorne geht, aber auch eben ein bisschen Harakiri ist hinten. Und da hat man, glaube ich, so ein paar kleine Justierungen vorgenommen, dass man eben vielleicht nicht mehr ganz bis zum letzten Press, dass man nicht mehr ganz so hoch steht, einen Tick mehr Absicherung hat, ohne jetzt das Spiel komplett zu verändern. Und ich glaube, das könnte vielleicht der Schlüssel sein, dass man eben ja nicht mehr so loslegt, dass man am Ende 5-0 gewinnt, sondern dass man auch sagt, es reicht notfalls auch ein 1-0 oder ein 2-0. Und das ist vielleicht so die richtige Weiterentwicklung des Company-Fußballs.
Oder ein 3-0 mit 2 Elfmetern.
Eben. Also man muss ja sagen, das Spiel gegen Augsburg war ja eigentlich am Ende auch kein 3-0. Das war ja eher, also lange war es ja wirklich eine Hängepartie und man dachte, vielleicht erkämpft sich Augsburg sogar 0-0, ohne dass die jetzt wahnsinnig gefährlich waren. Und natürlich hatte Bayern das Spiel im Griff, aber es sah jetzt lange nicht nach einem 3-0 aus und nach einem Kane-Hattrick. Der war ja auch lange Zeit abgemeldet. Also von daher war das jetzt kein klassisches 3-0, wo man sagte, das war von Anfang an total easy, sondern es war schon echt ein zähes Spiel lang.
Aber defensiv auf jeden Fall ist die Stabilität zumindest in der Liga jetzt erstmal wieder da. 6. Pflichtspiel in Folge zu 0. Ist das mit Aussagekraft dann auch für so ein Spiel gegen Paris Saint-Germain zu sehen? Glaubst du das? Weil die werden sicherlich ein bisschen anders zu Werke gehen als jetzt zuletzt in der Bundesliga Augsburg oder Union Berlin oder vielleicht auch in der Champions League Benfica, die ja erstmal vor allen Dingen drauf Wert gelegt haben, hinten vernünftig kompakt zu stehen und gar nicht so viel Ambitionen hatten, jetzt was nach vorne zu machen.
Genau, das ist ja das, was ich gesagt habe. Also das ist jetzt dann eben die Reifeprüfung, ne? Ohne jetzt den Augsburgern oder auch den anderen letzten Gegnern zu nahe treten zu wollen, aber die haben eben keinen Dembélé vorne drin, der dann vielleicht plötzlich mal einen Sprint anzieht übers halbe Feld und dann frei vor Manuel Neuer auftaucht. Diese Situation kann es natürlich immer geben, das haben wir in Barcelona gesehen, ne? Also man ist da durchaus hinten offen und dann kann es auch mal ins 1-1 gehen. Das haben sie jetzt zuletzt wirklich gut gemacht, die Verteidigung um Upamecano und Kim. Haben da wirklich, man sagt ja immer so schön heutzutage, Restverteidigung, diese 1-1-Duelle wirklich gut gemeistert. Aber eben, das ist was anderes, wenn dann plötzlich ein Dembélé oder auch die anderen Franzosen, die jetzt nicht mehr die ganz großen Namen sind von früher, aber trotzdem natürlich noch gute Spieler. Das ist dann natürlich schon der Härtetest, ob das dann auch gegen die funktioniert.
Wobei Upamecano die ja zum Teil dann auch aus der Nationalmannschaft kennt, beziehungsweise man kennt sich sowieso auf dem Level. Kim und Upamecano, die ja doch, Stabilitätsverbesserung. Wem würdest du die zuschreiben oder welchem Umstand würdest du die zuschreiben? Vielleicht bei Kim auch, dass er jetzt endlich mal beständig dann auch in der Liga spielen kann und solche Geschichten wie Militärausbildung und vielleicht auch Asia Cup ihn jetzt auch nicht unbedingt zurückwerfen, dass er jetzt auf Fuß gefasst hat und sich auf die veränderte Spielweise in der Bundesliga einstellen konnte?
Ja. Das glaube ich. Also ich glaube, bei ihm merkt man es wirklich sehr, dass er mehr und mehr so diesen Spielstil von Bayern versteht und verinnerlicht hat. Und das muss man ja auch sagen, dass er in Italien eine ganz andere Art von Fußball gespielt hat. Das war halt mehr wirklich das klassische Verteidigen, Zweikämpfe. Bei Bayern ist es ja wirklich eine andere Art von Verteidigen. Du bist halt eigentlich gar nicht so oft gefordert. Du hast halt nicht diese ständigen Strafraumduelle, die man als Verteidiger vielleicht sich manchmal eher wünscht, sondern du hast halt immer dieses auf der Hut sein, lauern, dass eben doch nicht der Konter kommt und dann dieses Aufbauspiel machen, kurze Pässe, immer da sein, aber ja, gar nicht so sehr dieses ständige, permanente Zweikampf verteidigen. Ne? Also ich glaube, da musste er sich durchaus auch ein bisschen anpassen und er macht das aber jetzt immer besser, finde ich. Er ist jetzt nicht der grandiose Aufbauspieler, wo es auch einige gibt als Abwehrspieler, aber er macht es wirklich mittlerweile sehr solide, ja.
Ja, vor allem passt sicher auch. Ist er, wenn du vergleichst, auch so seine Wahrnehmung im Verein unter Tuchel und jetzt unter Kompany, gerade auch aus Trainersicht eben, Kompany tatsächlich mehr der Streichler. Tuchel war ja doch einer, der dann auch durchaus mal nach draußen sehr hart in seinem Urteil war und vielleicht auch Kim damit ja ein bisschen geschadet hat.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, Tuchel und Kim hatten doch auch ein ordentliches Verhältnis, gerade weil Kim auch ein Wunschspieler war von Tuchel. Aber was natürlich jetzt bei Kompany zugutekommt, der ist natürlich Abwehrspieler auf allerhöchstem Level gewesen. Und das hört man auch aus der Mannschaft immer wieder, dass das die Spieler natürlich sehr, sehr gut finden. Gerade die Abwehrspieler, der geht dann auch mal im Training rein. Da gab es Situationen, die man sehen konnte, die wir mitbekommen haben, dass er dann wirklich zu den Abwehrspielern hingeht und ihnen nochmal ganz detailliert zeigt, so musst du es machen, auf der Seite musst du so stehen, auf dem Fuß musst du so stehen. Und das finden natürlich dann Abwehrspieler auch top, dass du nochmal einen Trainer hast, der selbst wirklich aus seiner Erfahrung auf dem allerhöchsten Niveau da mitreden kann und dir wirklich Tipps geben kann, nicht von jemandem, der, ohne Thomas Tuchel zu nahe treten zu wollen, aber eben einfach nie auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Und ich glaube, das macht dann nochmal einen großen Unterschied.
Jetzt kommt PSG mit unter anderem Kolo Muani, der im Moment so ein paar Probleme hat, in die Mannschaft zu kommen und auch in der Mannschaft dann zu bleiben und sich vor allen Dingen auch in Szene zu setzen. Doch Probleme im Abschluss hat. Der hat ja bei Frankfurt eigentlich eine Riesenentwicklung gemacht und auch eine tolle Saison gespielt. Vielleicht so vergleichbar in die Richtung, wie es jetzt bei Marmoush und Ekitike ist, aber auch vergleichbar, wie es vorher bei anderen Stürmern bei Frankfurt war. Kannst du dir erklären, warum die alle, nachdem sie Frankfurt verlassen haben, ja, so einen Hänger haben? Klar, die kommen natürlich in eine deutlich stärkere Mannschaft, aber trotzdem, die können auch das Fußballspielen eigentlich nicht komplett verlernt haben. Auch die Büffelherde damals.
Ja, wundert mich tatsächlich auch ein bisschen. Gerade den Gedanken, so dass das die letzten Jahre öfters so war, habe ich auch schon öfters gehabt. Ist vielleicht aber auch ein Zeichen dafür, dass es eben ein Tick zu früh dann auch mal war, der Wechsel. Ne? Vielleicht ist es dann manchmal ganz gut, sich dann auch auf dem Niveau erstmal zu etablieren, bevor man den nächsten Schritt macht. Aus Frankfurter Sicht muss man sagen, so bitter das sicherlich in jedem einzelnen Fall aus Fansicht war, dass man dann wieder einen Liebling verliert, haben sie wahrscheinlich einfach sehr, sehr gut verkauft auch. Ne? Gesehen, der hat jetzt den Marktwert, da kriegen wir jetzt viel Geld dafür. Bei Kolo Muani war es ja bis auf die Spitze getrieben, was das angeht. Und dann muss man halt auch sagen, dann haben sie es schlau gemacht und jetzt haben sie wieder jemanden, und sie haben ja immer wieder jemanden aus dem Hut gezaubert. Irgendwann denkt man ja normalerweise, okay, dann sitzt halt der nächste Treffer, sitzt dann mal nicht mehr und dann hast du den Salat quasi, ne? Dann hast du deine Top-Leute verkauft, hast zwar viel Geld, aber du hast halt keinen Stürmer mehr. Aber sie haben es ja, das ist ja, muss man ja wirklich denen zugutehalten, sie haben es ja immer wieder geschafft, dann auch neue zu holen. Ne? Warum das, ja. Warum das bei denen woanders nicht klappt, ist wirklich schwer zu sagen. Ich hätte gerade bei Kolo Muani in Frankreich als Franzose hätte ich schon gedacht, dass er sich da nicht so schwer tut.
Gerade 2 Tore in dieser Saison gemacht, beide als Joker und in der Nachspielzeit. Also das ist jetzt auch wirklich nicht die Ausbeute, die er sich da selber auch wahrscheinlich zugetraut hätte oder zumindest gewünscht hätte. Siehst du so eine ähnliche Gefahr, wenn wir kurz den Exkurs zu Eintracht Frankfurt machen, da noch bleiben, auch bei Marmoush und Ekitike, wenn die gehen sollten, dass die auch dann in so ein Loch fallen? Oder sind die von der Konstitution und auch vom ganzen Gehabe vielleicht auch andere Typen? Wie würdest du es einschätzen?
Als Typen kenne ich sie zu wenig, um das einschätzen zu können, aber ich sehe es natürlich bei Marmoush, dass das schon so ein bisschen jetzt einfach eine sehr herausragende Saison ist, die man ihm jetzt vielleicht vorher auch nicht so zugetraut hätte. Deswegen, wenn es so einen Sprung macht, ist natürlich immer die Gefahr, finde ich, da, dass der Sprung dann auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Ne? Wenn jetzt jemand über 5 Jahre kontinuierlich jede Saison 5 Tore mehr macht, dann würde ich eher sagen, okay, das hat Hand und Fuß, das wird auch einfach bei jedem anderen Verein klappen. Deswegen wäre ich da bei ihm auch skeptisch, wenn man jetzt sagt, er geht nach Liverpool oder zu einem anderen Top-Club irgendwo, ob das dann wirklich sofort genau auf dem Level weiter funktionieren kann, bin ich schon eher skeptisch.
Könntest du ihn dir bei Bayern vorstellen?
Ja, schwierig, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass Bayern nicht so viel Geld für jemanden ausgibt, wo es nicht die ganz klare Notwendigkeit auf der Position gibt. Also er ist jetzt, vorne wird er an Harry Kane jetzt nicht einfach vorbeikommen und Flügel sind sie auch gut besetzt und er ist ja jetzt auch kein klassischer Flügelspieler. Er ist ein bisschen sowas dazwischen, würde ich fast sagen. Und deswegen wäre ich jetzt tatsächlich skeptisch, wo er da spielen sollte. Also er würde zumindest nicht zu Bayern kommen und man würde sagen, okay, der ist jetzt gesetzt.
Dann machen wir den Schwenk wieder zurück zum Spiel. Wen siehst du denn als größte Gefahr oder was siehst du als größte Gefahr für die Bayern dann im Spiel gegen PSG jetzt?
Naja gut, das ist natürlich schon das Klassische. Ich glaube ehrlich gesagt, es gibt einmal die Gefahr ein bisschen, dass man die tatsächlich unterschätzt, weil sie haben eben jetzt nicht mehr die Messis, Neymars und Mbappés. Also von den Namen her hört sich das erstmal nicht nach der Superstar-Truppe der letzten Jahre an, aber ich glaube, das kann natürlich dann auch gefährlich sein, ne? Dass man dann vielleicht in das Spiel reingeht, auch vielleicht diese neue Champions-League-Tabelle ein bisschen im Hinterkopf hat, wo PSG ja sogar noch weniger Punkte als Bayern hat, nämlich nur 4. Also das heißt, da ist auf beiden Seiten mächtig Druck, dass man da endlich mal punktet. Und das kann für Bayern natürlich schon ein bisschen eine Gefahr werden, dass man die unterschätzt. Und auf der anderen Seite ist natürlich die klassische Gefahr, haben wir ja auch schon drüber geredet, wie beim Barcelona-Spiel, dass man halt ausgekontert wird, weil sie haben natürlich schnelle Leute da vorne. Also jeder weiß ja aus alten Bundesliga-Zeiten, was Dembélé für einen Speed auf den Platz bringen kann. Also wenn der da mal loslegt und auf die Bayern-Abwehr zuläuft, dann ist das halt vielleicht auch eine 50-50-Sache, man.
Beide Mannschaften unter Siegzwang. Du hast es die Punkteausbeute der beiden in der Champions League angesprochen. Wie gehen sie oder wie werden auch, beziehungsweise Uli Hoeneß hat ja jetzt schon gesagt, die Meisterschaft ist weg, aber der plant natürlich auch in Richtung Finale daheim. Ist das aus deiner Sicht in irgendeiner Weise in dieser Saison realistisch?
Die Möglichkeit ist schon da, aber dass es nicht einfach wird, hat es jetzt eben auch schon gezeigt. Ne? Also ich glaube, Uli Hoeneß hat vielleicht mit seinen Meisterschaftsträumen auch ein bisschen davon abgelenkt, dass es in der Champions League überraschend nicht so gut läuft. Und zwar deutlich schlechter ja als in den ganzen letzten Jahren. Ne? Wir erinnern uns ja alle daran, dass Bayern, glaube ich, jetzt 6 Jahre lang kein einziges Vorrundenspiel verloren hat. Jetzt sind es gleich 2 in dieser neuen, in diesem neuen Modus. Klar, das waren Barcelona und Aston Villa. Das sind sicherlich Spiele, die man auch mal verlieren kann. Trotzdem, ist da natürlich schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und man will natürlich unbedingt in dieses Finale daheim. Der neue Modus macht das sicherlich nicht einfacher, gerade wenn man dann vielleicht sogar noch in diese Zwischenrunde muss, wo man auch nicht weiß, auf wen trifft man da, wenn man Pech hat. Man sieht es ja jetzt gerade am PSG, es gibt ja auch andere Top-Teams, die vielleicht ein bisschen Probleme haben. Das heißt, selbst wenn man am Ende, 12. wird, kann es ja durchaus sein, dass man aus der anderen Hälfte der Playoff-Kandidaten durchaus einen Top-Club erwischt. Also einfacher ist es sicherlich nicht geworden und von daher möglich halte ich es schon. Ich glaube schon, dass sich der Fußball der Bayern unter Kompany auch stetig entwickelt und besser wird. Aber da sind wir wieder ein bisschen am Anfang. Ne? Man muss halt jetzt mal zeigen, dass es auch in den großen Spielen klappt. Und dafür ist natürlich diese Woche jetzt sehr, sehr spannend.
Hoeneß lenkt gerade ein bisschen ab. Es ist ja auch etwas untypisch. Ich meine, dass er gerne mal einen raushaut, das wissen wir alle. Aber er hat auch mal gesagt, der Nikolaus ist kein Osterhase. Und jetzt greift er sogar dem Nikolaus schon vor.
Gut, aber Hoeneß ist natürlich auch das klassische Beispiel von, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das wissen wir natürlich auch alle. Genau. Aber das stimmt schon. Das hat auch mein Kollege ganz treffend beschrieben, dass Hoeneß selber wahrscheinlich genau mit dem Satz auf Hoeneß geantwortet hätte, der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Also, sollte man das alles nicht zu hoch hängen. Ich glaube, die Spieler, das hat man gemerkt am Freitag im Stadion, das war natürlich auch großes Thema, diese Hoeneß-Sätze. Die haben das auch, sagen wir nicht belächelt, aber zumindest etwas schmunzeln zur Kenntnis genommen und auch gesagt, er darf ruhig träumen, aber für uns gibt's andere Realitäten.
Also viele sagen ja großspurig, andere sagen Realismus pur.
Beim Blick auf die Tabelle muss man ihm ja ein Stück weit recht geben. Ne? Ob man jetzt unbedingt das Wort Zusagen hätte verwenden müssen, weiß ich nicht. Die Chancen sind natürlich relativ groß momentan, weil man tatsächlich ja keinen wirklichen Verfolger sieht. Ne? Leverkusen vielleicht von dem, was sie leisten können, noch am ehesten, aber dafür sind sie irgendwie auch zu unkonstant. Dortmund, Leipzig sehe ich ehrlich gesagt momentan tatsächlich nicht als Verfolger, aber dafür sind sie wirklich zu schwach, ehrlich gesagt. Und Frankfurt traue ich es ehrlich gesagt auch nicht zu. Also wenn, müsste wirklich Leverkusen nochmal richtig ins Rollen kommen, dass da noch was spannend wird.
Die Dortmunder hat es aber natürlich ein bisschen gekitzelt, dass sie dann eben gar nicht mitgemeint wurden, als Hoeneß dann von möglichen Mitfavoriten oder Kontrahenten gesprochen hat. Also die hat es ein bisschen angefasst. Emre Can hat jetzt auch gleich dann rausgehauen, dass man ja doch die Bayern jetzt am Wochenende erwarte und sich sehr darauf freuen würde und dass man dann auch denen ordentlich einen mitgeben würde. Und die Fans in Dortmund haben auch schon das Lied von den Lederhosen angestimmt, nachdem man gegen Freiburg so ja doch herausragend gewonnen hat am Ende. Die hat's gekitzelt.
Ja, hoffentlich. Also es würde uns ja aus Sicht der Ligaspannung alle freuen, wenn sich die anderen ein bisschen gekitzelt fühlen. Ehrlich gesagt ist mir da eine Sache aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf der Pressekonferenz jetzt vor dem letzten Spiel hat Max Eberl auch so eine Aufzählung gemacht über diese Woche jetzt und hat dann eben gesagt, ja, PSG, wichtiges Spiel und danach noch der Kracher gegen Leverkusen. Und dann hat er so ein bisschen gesagt, ja, dazwischen haben wir dann ja noch einen normalen Bundesliga-Gegner mit Dortmund. Ich glaube, so hat er es nicht ganz gesagt, aber es klang so ein bisschen so, dann kommt dann auch ein normales Bundesligaspiel. Da würde ich als Dortmunder mir ja auch schon ein bisschen auf den Fuß getreten fühlen und sagen, Moment mal, das war doch mal der Klassiker und jetzt zeigen wir euch mal, ob das ein normales Bundesligaspiel ist.
Kann natürlich dann auch aus Bayern Sicht ein bisschen nach hinten losgehen. Dortmund spielt zu Hause dann am Wochenende und da haben sie ja bisher eine lupenreine Weste. Ich glaube 16 der letzten 17 Heimspiele oder Pflichtspiele zu Hause dann auch gewonnen und mit Felix Metscher jetzt vielleicht auch einen gefunden, der diese Leitwolf-Debatte bei Dortmund zum Verstummen bringen kann. Also könnte man jetzt zumindest nach dem letzten Spiel so sehen, wenn man den Verlauf der Dortmunder Saison und auch der letzten Jahre gesehen hat, könnte man auch sagen, naja, die sind jetzt in der Achterbahn gerade mal wieder oben. Wir wissen alle, wie es dann immer weitergegangen ist. Wie siehst du seine Entwicklung? Du hast ihn ja auch bei der Nationalmannschaft gesehen zuletzt.
Jetzt gerade sehe ich sie positiv. Allerdings, gerade was Nationalmannschaft angeht, war er ja auch schon in den letzten Jahren immer mal wieder dabei und dann wieder nicht. Also dafür fehlt mir ehrlich gesagt bei ihm auch noch so ein bisschen die Konstanz auf hohem Niveau. Jetzt gerade gute Phase, ganz sicher. War ich auch überrascht, dass er da sich da so reingekämpft hat. Und ich glaube, er kann das auch so als Anführer, gerade so als vielleicht so ein bisschen aggressive Leader. Ich glaube jetzt nicht, dass er der klassische Anführer im herkömmlichen Sinn ist, aber durchaus so als der auf dem Platz vorangeht mit aggressiven, guten Leistungen. Aber würde ich bei ihm dann auch erstmal abwarten, ob das dann eben auch mal über 10, 15 Spieltage der Fall ist.
Und dann eben auch in Spielen wie gegen die Bayern. Letzten Donnerstag hier im Feverpitch-Podcast, da hatte Stefan Kausen, der WDR-Kollege bei Pit Gottschalk und mir, dann unter anderem auch gefordert oder vorgeschlagen, dass man als Dortmunder, aus Dortmunder Sicht vielleicht sich mal mit Leon Goretzka beschäftigen sollte, um den in der Winterpause vielleicht zu holen, um dieses Leitwolf-Loch da in der Mitte im Zentrum dann vielleicht zu schließen. Jetzt hat der ja bei Bayern gerade so eine zweite Chance gekriegt, weil Pavlovic und eben auch Palinha langfristig oder mittelfristig verletzt sind. Siehst du bei Goretzka die Chance, dass der sich bei Bayern tatsächlich nochmal wieder festspielt? Die Eindrücke gegen St. Pauli und auch gegen Augsburg waren ja ganz okay.
Also zunächst muss ich mal sagen, ich glaube, dass Goretzka in Dortmund spielt, da wird er sich, glaube ich, eher einen Fuß abhacken. Dafür betont er seine Schalke- und Bochum-Vergangenheit immer doch zu sehr und guckt auch immer, wenn man ihn trifft nach den Spielen, immer als allererstes, wie hat Schalke gespielt, wie hat Bochum gespielt und ist da auch immer gerne mit einem Spruch gegen Dortmund dabei. Also von daher, das würde ich jetzt mal fast ausschließen, dass das passieren wird. Aber zu Goretzka selber tatsächlich glaube ich schon, dass er eine Chance hat, jetzt zu zeigen, dass er vielleicht doch zu Unrecht ja so ein bisschen rausgedrückt wurde. Ich glaube, er weiß ja selber nicht genau, was er eigentlich falsch gemacht hat. Im Endeffekt hat sich Bayern in den Kopf gesetzt, da auf der Position einen Spieler loszuwerden. Und man hat, glaube ich, ihn als denjenigen gesehen, mit dem man vielleicht noch am meisten Geld machen kann, was Ablöse angeht. Und hat ihn da so sanft gedrängt dazu, vielleicht den Verein verlassen zu wollen, zu können. Er selber hat aber relativ klar für sich gesagt, er möchte das nicht, vor allem nicht auf die Art und Weise, was ich absolut okay finde, wenn man einen Vertrag hat. Und ja auch, er ist jetzt auch keiner, der sich verstecken muss mit seinen Leistungen in den letzten Jahren. Also er war immer Stammspieler eigentlich und hat immer seine Leistung gebracht. Von daher ist das völlig legitim. Und jetzt muss man auch sagen, das betont ja auch Vincent Kompany immer wieder, er hat sich nicht hängen lassen, er hat im Training Gas gegeben und deswegen hat er sich da zurückgekämpft, hat jetzt ein bisschen Glück gehabt natürlich mit den beiden Verletzungen, die du angesprochen hast, Palinha und Pavlovic. Aber er passt da rein, er zeigt es jetzt und gerade in den drei Spielen wird es natürlich jetzt spannend. Wenn er da gute Spiele absolviert, glaube ich, kann sich seine Lage natürlich auch wieder komplett verändern. Vielleicht sagt Bayern dann auch nochmal, den abzugeben, wäre mal schön blöd.
Kleine Woche der Wahrheit dann auch für ihn. Aber du hast gesagt, die Bayern brauchen Geld, unter anderem ja auch deswegen, weil sie in der neuen Saison vielleicht dann doch den Schritt in Richtung Florian Wirtz machen wollen. Mehr als 100 Millionen würde der auf jeden Fall kosten. Konkurrenz ist natürlich europaweit groß. Wie siehst du da die Chancen auch für die Bayern, dass sie den tatsächlich an Land ziehen?
Ich glaube, die Chance ist da. Ich glaube, also was man zuletzt gehört hat, ging die Tendenz eher ein bisschen Richtung Real Madrid. Ich glaube, dass dann natürlich gerade die Trainerkombination möglicherweise sehr spannend sein könnte, wenn eben Xabi Alonso zu Real geht und ihn dann mitbringt und er hätte dann sozusagen seinen Trainer, den er ja liebt, weiter beim Top-Club Real Madrid, wäre das sicherlich eine durchaus prickelnde Konstellation für Florian Wirtz. Ich glaube aber durchaus, dass er natürlich auch sich über Bayern Gedanken macht. Er hat jetzt eine sehr gute Verbindung bei der Nationalmannschaft gefunden mit Jamal Musiala und die beiden dauerhaft zusammenspielen zu sehen, das wissen wir natürlich alle, das wäre auch eine absolut wahnsinns spannende Konstellation. Also von daher gibt's Argumente für beide Seiten. Ich glaube irgendwie trotzdem, so bei den Zwischentönen, dass es vielleicht doch eher Richtung Real Madrid geht.
Wäre das auch unabhängig jetzt von Xabi Alonso, wenn der jetzt vielleicht doch nicht zu Real Madrid gehen sollte, auch ein Schritt, den du bei Wirtz sehen würdest? Oder würdest du da vielleicht auch sagen, naja, Anfang 20 vielleicht doch noch ein, zwei Jahre warten, um dann bei Real Madrid erst sie anzuklopfen? Weil wir haben ja auch schon viele Karrieren von Youngstars, die zu großen Vereinen gegangen sind, auch dann scheitern sehen. Oder ist Wirtz wirklich schon so weit, dass er das ohne Zweifel, auch diesen Druck, der dann kommt, dann bestehen könnte?
Also ich, bei Wirtz würde ich wirklich sagen, er ist soweit. Also ich verfolge ihn ja auch jetzt nicht jeden Tag in Leverkusen, aber gerade bei der Nationalmannschaft. Und da hat er wirklich so große Schritte gemacht zuletzt. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, nicht, weil da war er noch zu uns konstant, hat eben nicht in jedem Spiel geliefert, aber mittlerweile ist er ja wirklich in jedem Spiel voll da, bringt seine Leistung, ist wirklich einer der Chefs auf dem Platz, geht einfach mit seiner Leistung voran, hat immer diese genialen Momente, setzt seine Mitspieler in Szene, setzt sich selber in Szene. Also das ist wirklich Wahnsinn, was der jetzt in dem Alter schon leistet. Genau wie Jamal Musiala auch. Also ich finde, die haben beide Wahnsinnsschritte gemacht. Und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich auch bei Real Madrid durchsetzen würde. Ob er mit dem ganzen Umfeld dann und Ausland klarkommt, das ist sicherlich nochmal ein anderer Aspekt. Aber spielerisch würde ich auf jeden Fall ihm das 100% zutrauen.
Und bei Musiala, wo geht da die Tendenz hin? Verlängerung bei Bayern? Dann, es war ja dann im Gespräch bis 29 oder 30 dann sogar.
Ja, ich glaube, da geht die Tendenz ganz klar Richtung Verlängerung. Also es sei denn, Bayern macht da jetzt noch viel falsch in den Verhandlungen. Ich glaube, da geht es natürlich dann am Ende noch um eine der wichtigsten Kategorien, das ist das Geld. Aber ich glaube auch da, was man so hört, sind jetzt keine Meilensteine aus dem Weg noch zu räumen, sondern man ist da, man kennt die Vorstellung grob, was die andere Seite will. Und dass er dann einer der Topverdiener bei Bayern wird, das ist, glaube ich, jedem klar. Das hat er dann auch verdient. Von daher ist, glaube ich, die aktuelle Tendenz klar Richtung Verlängerung.
Und würdest du auch sagen, All-In zu gehen, wäre da absolut berechtigt bei Musiala?
Wenn nicht bei ihm, bei wem dann, ehrlich gesagt? Also, dass der wirklich die oberste Gehaltskategorie verdient, das zeigt er mittlerweile ja jede Woche. Also das ist ja auch genau wie bei Wirtz. Vielleicht vor ein, zwei Jahren war es noch so, da hast du gedacht, okay, da taucht auch mal ein, zwei Spiele ab. Aber auch er ist ja mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt im Bayern-Spiel und zeigt jedes Spiel Top-Leistung. Und selbst wenn er mal einen schlechten Tag hat, ist er noch besser als die meisten anderen. Also das ist schon wirklich Wahnsinn, was der Junge zeigt. Von daher, ja, hat er es verdient, definitiv. Bayern muss sich ja, da sind wir wieder beim anderen Thema, eher Gedanken machen, warum man in den letzten Jahren eben so vielen anderen vielleicht diese Top-Gehälter gegeben hat, die es eben nicht immer rechtfertigen. Sei es darum, weil sie verletzt sind oder eben, weil sie einfach nicht konstant die Leistungen zeigen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was Bayern gerade angehen will. Deshalb ja auch diese ganze Goretzka, Gnabry, Coman und so weiter Diskussion, weil man da natürlich einfach zu viele Topverdiener hat, die es vielleicht nicht alle immer zeigen. Aber Musiala zeigt es jede Woche.
Und vor allen Dingen, er lernt ja auch noch dazu. Vor ein paar Wochen war ja mal ein Experte im Doppelpass, der Statistikexperte, der dann sagte, oh, der ist eigentlich schon am Level, viel zulegen kann der nicht mehr. Aber Musiala beweist ja tatsächlich das Gegenteil.
Dann hat er gesagt, so, jetzt mache ich Kopfballtore.
Eben, und schon hat er irgendwie seine prozentuale Steigerung schon wieder enorm nach oben geschraubt und auch im Grunde seinen Marktwert und alles, was auch diesen Berechnungen da, diese Statistikmenschen da zugrunde lag.
Ja, nee, wirklich, also irgendwann hat Didi Hamann hat ja auch mal gesagt, dass der wäre ihm zu eindimensional und zu egoistisch mit seinen Dribblings, aber er ist ja mittlerweile wirklich, glaube ich, in allen Kategorien einfach top. Also er legt Tore auf, er macht Weitschüsse, er hat, glaube ich, auch gemerkt, dass er vielleicht manchmal ein Dribbling zu viel noch gemacht hat, macht jetzt auch die einfachen Dinge super, also das ist schon ein Gesamtpaket, besser geht's nicht, finde ich.
Wir haben eben über die Konkurrenzsituation der Bayern noch gesprochen. Dortmund hattest du schon angesprochen. Leverkusen nochmal, nach diesem 0-2 gegen Heidenheim, dann mit 5-2 zurückzukommen. Schon eine Qualität. Würdest du damit auch sagen, dass dieses in Anführungsstrichen Krisengerede bei Leverkusen jetzt vorbei sein sollte? War das die Antwort, die Leverkusen geben musste, um auch die Kritiker jetzt mal stillzukriegen? Oder hat das zu wenig Aussage gekriegt?
Auf jeden Fall eine gute Antwort. Auf der anderen Seite natürlich muss man sich dann auch wieder fragen, warum liegst du überhaupt 0-2 gegen Heidenheim zurück? Das zeigt vielleicht auch so ein bisschen die Saison von Leverkusen. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, also Leverkusen traue ich es auf jeden Fall am ehesten noch zu, Bayern nochmal anzugreifen, weil die Qualität ist natürlich da. Und ich glaube, wenn sie richtig ins Rollen kommen, dann können die eben auch mal 10 Spiele in Folge gewinnen. Oder sogar mehr, haben wir letzte Saison ja gesehen. Aber sie müssen halt eben auch so ein bisschen dran arbeiten, dass wieder diese Gier und diese Konstanz da reinkommt, wenn sie nochmal angreifen wollen. Und sie sollten nicht mehr allzu lange damit warten, ehrlich gesagt. Sonst ist Bayern wirklich irgendwann komplett enteilt.
Und sie haben natürlich das Problem, dass sie jetzt einige Verletzte haben, die ja zum Teil auch langfristig ausfallen. Also zum Teil in diesem Jahr, gut, das ist fast vorbei, aber trotzdem in diesem Endspurt bis Weihnachten gar nicht mehr einsetzbar sind und damit eben auch nicht im DFB-Pokalspiel gegen die Bayern. Wenn du die drei Spiele dieser Woche der Wahrheit für die Bayern mal tippen würdest, wie würden die ausgehen?
Ich bin nicht gut im Tippen, aber ich kann es mal versuchen. Knappes 2-1 gegen PSG. Relativ klares 3-0 gegen Dortmund. Aber ich würde tatsächlich auf eine Pleite gegen Leverkusen tippen.
Pleite nach 90 Minuten oder?
5-6 nach Elfmeterschießen. Ich glaube tatsächlich, dass es für Bayern das schwierigste Spiel wird und ein K.O.-Spiel. Da ist natürlich alles drin in dem Ding. Und von daher, das ist tatsächlich das Spiel, wo ich auch am gespanntesten bin, wie das am Ende wird.
DFB-Pokal aus Bayern-Sicht, der zu verschmerzendste Titel?
Wenn man das große Ganze sieht, ja, aber wenn man die letzten Jahre sieht, natürlich auch irgendwie so der größte Stachel, der in München drin hängt, weil man wirklich ja die letzten Jahre, ich glaube, 4-mal in Folge wirklich teilweise sehr schändlich rausgeflogen ist, nachdem man die Jahre davor ja eigentlich ein Abo aufs Finale hatte. Ich glaube, ich selber war auch, glaube ich, 5-mal in Folge mit Bayern im DFB-Pokalfinale. Man hatte das eigentlich schon vorher fix gebucht, dass man da ist und jetzt kennen wir Berlin eigentlich nur noch aus der Ferne. Also von daher, das ist natürlich schon, das haben die Bosse auch immer wieder betont tatsächlich, dass ihnen das sehr, sehr wichtig ist, dieses DFB-Pokalfinale. Ist natürlich aber in diesem Jahr vielleicht nochmal speziell dann ein bisschen weiter zurückgerückt durch das Finale der Horn, muss man da auch sagen.
Aber es würde ja auch bedeuten, dass du nächsten Dienstag dann ein paar Überstunden schieben musst.
Ja, gut, das nehme ich in Kauf. Wenn es ein spannendes Spiel mit dem Elfmeterschießen wird, das nehme ich in Kauf.
Dann sind wir mal gespannt, ob deine Tipps in Erfüllung gehen. In dieser Woche der Wahrheit für die Bayern. Heiko, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, sehr gerne.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.